lasst uns doch mal über das große Thema der Finanzen sprechen.
Fanny und ich haben das Spiel zu Ende gespielt und ich bin der Meinung, einen perfekten, tollen Weg gefunden. Und den kann ich dir jetzt erklären.
Erzähl. Und ich merke auch, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie darüber zu sprechen, weil auch die Wahrnehmung kann schon verschieden sein. Stichwort Tinder. Hast du mit Fanny gesprochen?
Ja. Und jetzt kommt die große Frage.
Was? Das ist ja völlig kurios. Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Es ist Samstag oder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und ich heiße ihn herzlich willkommen, Hannes Husten.
Ja, ich mich auch. Und schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir hier heute den Tag zu verbringen.
Ich dachte, heute machen wir es mal zu zweit.
Wir sind heute wieder an der neuen Position und zwar in deinem Büro. Man hört es vielleicht ein bisschen am Raum.
Ein bisschen halliger.
Ein bisschen halliger.
Wir sitzen nicht mehr im hintersten Eck von Hannes und Fannys Wohnung.
Westflügel.
Mit Blick auf die Pferdefarm.
Und auch nicht im Studio, weil da ist seit letzter Woche, also zwei Wochen lang, eine große Produktion drin. Das heißt, ich sehe mein Studio gerade kaum.
Oh, ist da ein Star drin? Darfst du was verraten?
Nee, das sind internationale MusikerInnen, eine Sängerin, eine Schauspielerin, die ein tolles Musikprojekt macht mit wirklich ganz tollen MusikerInnen. Und die haben sich da jetzt zwei Wochen eingemietet und machen da ziemlich tolle Musik.
Geil.
Und insofern sehe ich aber mein Studio kaum.
Vermisst du es schon?
Ja, aber es ist auch ein bisschen schön zu wissen, dass man irgendwie nicht jetzt irgendwie 6, 7, 8 Vermietungen hat, sondern einfach, ey, das läuft. Das passt und man kann sich da so ein bisschen zurückziehen.
Könntest du ja fragen, ob sie es einfach für immer mieten wollen. Ja?
Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht übers Herz bringen, muss ich sagen. Also ich brauche das Studio dann schon.
Das verstehe ich. Ich vermisse es auch schon ein bisschen. Wir waren ja jetzt schon 2 Wochen nicht da.
Ja, nächste Woche machen wir es wieder.
Und wir schauen uns heute an, weil letzte Woche saßen wir eher wie 2 Fußballkommentatoren da und haben irgendwie die Szenerie bewertet und heute sitzen wir uns gegenüber, Auge in Auge.
Das ist ja auch das Büro von Torbens Vater, ne? Kann das sein?
Sieht so aus. Der muss hier ganz geschäftig arbeiten, glaube ich.
Seine Insel der Arbeit hier.
Das ist das Paradies für Torbens Papa. Übrigens, wir müssen nächste Woche mal wieder ein Reel hochladen. Weißt du, worum es da geht?
Ganz ehrlich, warte mal.
Es ist
Taschengeld.
Es ist so passend.
Ist Taschengeld?
Ja.
Oh.
Es geht ums Thema Taschengeld.
Stimmt.
Also Finanzen.
Und ach, Niklas, ey, deine Brücken.
Ja.
Sind der Wahnsinn.
Wir haben uns nämlich gefragt, worüber wir die Woche sprechen. Und Hannes hat vorgeschlagen, lasst uns doch mal über das große Thema der Finanzen sprechen.
Ja, ey, gerade, ich hatte nämlich wieder mal so eine Geschichte mitbekommen, wo es so gerade am Anfang der Beziehung so Momente gibt, wo nicht ganz klar ist, oh, wie machen wir das jetzt, wie teilen wir das auf, und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, weil es ja zu vielen, ja, komischen Situationen führen kann, zu unterbewussten Druck-, Stress-, Angstsituationen, und da einen richtigen Weg zu finden, ist eine gute Basis für eine langfristige Beziehung.
Hannes, das hast du schön gesagt. Sag mal, ihr hattet doch jetzt neulich wirklich so ein Finanzcoaching, ne?
Ja, in der Tat hatten wir ein Finanzcoaching. Das war natürlich.
Du musst davon erzählen. Wie läuft das ab? Geht ihr dann so zusammen euer Konto und schaut euch so Überweisungen an? Oder wie läuft das?
Nee, in der Tat war das so. Also, Maxi, die Schwester von Fanny, hat sich das schon länger irgendwie mal eingelesen gehabt in das Thema so Altersvorsorge. Und ich meine, wir sind jetzt Anfang, Mitte 30. Und müssen ja uns irgendwann Gedanken machen, gerade wenn man selbstständig ist, ist ja die Frage, wie, ja, kriegt man das über im Alter hin finanziell? Ja. Mein Rentenbescheid von der Deutschen Rentenkasse ist sehr armselig, da bleibt jetzt irgendwie nichts übrig, aber so viel habe ich auch noch nicht eingezahlt. Aber genau, es ist so eine Finanzcoachin, die wir angefragt haben, uns da so ein bisschen zu helfen. Wir machen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Skype-Calls mit der und sie führt uns so durch dieses Thema ETFs und die verschiedenen Wege, wie man Altersvorsorge machen kann. Das ist dann wirklich so konkret erst erklärt.
Herr Husten, haben Sie Bitcoins? Ja.
Wir sind per Du.
Ah ja.
Ja.
Ach, so persönlich ist es mit der Finanzberatung.
Ach, die ist super cool, die ist super entspannt. Das ist jetzt keine große Businessfirma, sondern es ist die Frau, die das dort macht.
Herr Husten, machen Sie mal die Augen zu. Welches Auto würden Sie gerne mal fahren? Solche Fragen. Wir visionieren, wie sagt man, visualisieren.
Ja, aber sie sagt ganz viel manifestieren. Sie sagt schon so, ey, ich will das zum Beispiel irgendwann verdienen oder ich möchte das später auf dem Konto haben. Also sich so konkrete Ziele setzen ist zum Beispiel bei ihr so ein ganz wichtiges Thema. Und dann führt die dich wirklich durch bis hin zu irgendwie so ein Konto anlegen, wo man irgendwie sich ein ETF kaufen kann oder im Zweifel auch Einzelaktien, Bitcoins. Aber hast du so Bitcoin-Zeugs oder bist du investiert irgendwo?
Nee, also nicht so richtig. Wir haben immer mal so nebenbei, um das mal so auszuprobieren, wie das so läuft, kleine Beträge investiert, aber das ist wirklich, ich habe auch, muss ich sagen, mir lief so ein bisschen der Angstschweiß runter, als ich dieses Thema gehört habe heute, weil ich muss wirklich sagen, man kann sich noch viel besser irgendwie vorbereiten und aufstellen, als ich das tue. Man muss dazu sagen, dass ich irgendwie immer, ich bin jetzt eigentlich schon immer seit der Schauspielschule irgendwie selbstständig. Das heißt, dass ich das Geld, was ich verdient habe, eigentlich immer irgendwie dann in das investiert habe, was wir gerade machen. Jetzt gerade
Alkohol.
Alkohol, ja. Das, nee, also das ist einfach so. Gerade sind es Kinderbücher und Kinderserien. Und die sind natürlich auch in der Vorproduktion, also gerade auch Serien, nicht ganz günstig und man muss irgendwie sehr viel Geld erstmal investieren, bis man dann irgendwann.
Auch beim Verlag musst du erstmal, musst erstmal Bücher drucken und dann, oder wartest du, bis Leute bestellen und dann.
Nee, man muss also alles total vorfinanzieren. Und ich hatte das Glück, dass ich dann in dem Job vorher irgendwie sehr gut verdient habe. Deswegen hatte ich da Ersparnisse und die habe ich dann eigentlich wirklich dann komplett dann in diese neue Firma dann gesteckt oder nicht, also fast komplett, weil ich auch immer so dieses Gefühl hatte, okay, wenn das diese Sache ist, für die du brennst, für die du irgendwie selbstständig aufstehst am Morgen, wenn man jetzt mal so ein bisschen so im Startup-Sprech redet, dann ist das ja auch irgendwie sinnvoll investiertes Geld und ich glaube da total dran und mir macht das ganz viel Freude und ich glaube, das wird da ganz viel Gutes tun mit und ich möchte das auch gern machen, aber das ist natürlich schon immer auch ein finanzielles Risiko, weil man natürlich nicht hundertprozentig weiß, kommt das dann am Ende wieder so zurück und baut sich dann da was auf und wir auch immer mal neue Sachen irgendwie auch versuchen, aber da muss ich sagen, habe ich eigentlich das, natürlich haben wir irgendwie so ein kleines Sparkonto für die Familie und ich spreche auch mit Fine ist ja auch selbstständig, sehr, sehr viel auch darüber, wie wir wo was irgendwie ausgeben. Ich glaube, bei uns ist der größte Posten die Wohnung, also einfach die größte Fixkosten und da das ist auch so der größte Luxus, dass wir einfach eine schöne Wohnung haben, wo wir uns richtig, richtig wohlfühlen. Und da hatten wir auch in der Corona-Zeit, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr viel Glück, dass wir, da waren wir ja sehr viel zu Hause und da haben wir auch jeden Tag, ach geil, auch so schön hier und wir sind so dankbar dafür, dass wir hier sein können. Und gleichzeitig an anderer Stelle würde ich sagen, ich gebe jetzt nicht so viel Geld irgendwie sonst so für irgendwie Sachen oder Kleidung, also oder sonstige Sachen. Vor allem geht das dann eigentlich dann in die Firma. Und ja.
Okay, du hast jetzt sehr viele Bereiche schon einmal quer angeschnitten, mein Großer. Lass uns doch mal hier sachlich ein bisschen vorgehen und dann nochmal thematisch so das.
Du hast recht.
Also das finde ich ja gut. Ich finde es ja schön, dass du uns hier emotional ein bisschen abgeholt hast. Aber also okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Und dieses, weil das finde ich ein interessantes Ding. Du hast gesagt, du musst jetzt relativ viel investieren erstmal und Richtung Alter. Ist es zum Beispiel bei dir so? Also bei mir ist es manchmal so, dass ich denke oder immer gedacht habe, ey, also gerade verdiene ich jetzt nicht so viel, dass es wirklich relevant irgendwie einzahlen könnte, auch nicht in so ein ETF. Und ich baue immer so ein bisschen darauf, wir werden ewig lange arbeiten müssen, wer weiß, wie lange wir was von der Rente haben. Und B, machen wir einen kreativen Job, an dem man irgendwie weiter festhalten möchte. Und ich hoffe und denke, dass irgendwas, was ich mal mache, dann so irgendwie substanziell ist, dass es ein bisschen, mit einmal eine Möglichkeit gibt, ein bisschen was zurückzulegen. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Bist du da auch so, leg immer konstant zurück oder ich warte auch, bin noch Anfang 30, ich habe noch irgendwie die Möglichkeit zu schauen, was aufzubauen, was längerfristig dann hält. Wie ist es bei dir?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das in den letzten Jahren habe ich vor allem das Geld dann einfach irgendwie in unseren Verlag und in die Serienproduktion gesteckt und eher dann sozusagen in die Firma investiert und natürlich für die Familie das zurückgehalten, was wir irgendwie so zum Leben brauchen. Aber ich glaube, dass man das noch viel besser und geordneter machen kann. Deswegen nehme ich dieses Thema heute auch gleich zum Anlass, um da auch nochmal mit Fine jetzt nochmal intensiver drüber zu sprechen. Wir haben heute auch morgen auch schon länger drüber gesprochen. Und ich habe natürlich auch schon so ein bisschen geschaut im Internet, was man da so machen kann. Und es ist wirklich das Streitthema Nummer eins in Beziehungen, ne? Auf die Finanzen. Der Putzplan bei WGs und die Finanzen bei Paaren sind eines der Hauptstreitthemen.
Da kommen wir gleich noch drauf, wie die Aufteilung ist.
Ja,
lass mal kurz die Altersvorsorge fertig machen.
Ja, ich will heute von Thema zu Thema springen. Also Altersvorsorge. Also die Antwort ist gerade, dass ich alles, was ich habe, in die Selbstständigkeit stecke und ein bisschen was für die Familie zurückhalte, dass man so immer so einen Blick auf 6 Monate hat, dass man 6 Monate einfach gut davon leben kann, wenn mal irgendwie was ist. Aber ansonsten Altersvorsorge habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil eben bei mir in den letzten Jahren ich mich immer dafür entschieden habe, nee, du konzentrierst dich jetzt erstmal auf Familie und auf die Firma. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch besser machen kann und ich mich auch, um ehrlich zu sein, auch noch nicht so hundertprozentig irgendwie auskenne. Ich höre immer nur, dass das Rentenniveau, also es eher schwierig wird mit der Rente und dass auch da das Land auf ein großes Problem hinauslaufen wird. Aber ja, hast du denn einen Tipp? Was kann ich denn machen?
Na, du, wir haben uns ja jetzt auch erst da reingefuchst. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja jetzt gerade... Genau, habe ja eine Firma zusammen mit Ludwig, in der wir beide angestellt sind, aber das ist auch unsere Firma quasi. Vorher war ich selbstständig und in dieser Zeit habe ich super viel zum Beispiel in Gitarren, also Equipment fürs Studio auch gesteckt. Und da ist es so, dass auch Gitarren relativ teilweise an Wert gewinnen. Das heißt so, in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall so eine kleine Rücklage durch Gitarren. Also wenn alles schlecht läuft, könnte ich da ein paar verkaufen. Aber ich bin halt so jemand, ich würde mich, und da habe ich oft drüber nachgedacht, in dieses... weiß nicht, Kryptowährung so einzusteigen. Es würde mich aber süchtig machen. So, ich würde dann jedes Mal, jeden Tag gucken, okay, wie ist der Kurs, wie ist der Euro, dies und das. Und ich wüsste, ich bin auch schon so ein Nachrichtenjunkie. Ich lese 1000 Mal Nachrichten am Tag. Und ich wüsste, ich würde mich genauso da reinsteigern. Und das wäre, möchte ich nicht. Mhm. Und ich finde es irgendwie viel geiler, wenn da eine Gitarre vor mir steht, mit der ich spielen kann, von der ich was habe und die auch irgendwie noch einen Wert hat und ich davon was habe. Aber das hilft natürlich jetzt nicht irgendwie langfristig für die Altersvorsorge. Wir haben jetzt diese ETFs gemacht, also auch jeder sein, also Fanny ein, ich ein, also ein Konto jeweils. A, man weiß nie, was passiert. So. Wir gehen aber davon aus, dass wir natürlich zusammenbleiben, aber
ist der Plan.
Ja. Genau, aber für den Fall muss man es da nicht auseinander dividieren, muss man ja auch vernünftig sein, so ideologisch und schön die Vorstellung ist und so wird es wahrscheinlich auch sein, aber für den Fall ist man vorbereitet oder sind wir vorbereitet. Und
da zahlt ihr beide gleich viel ein? Oder?
Jeder, wie er möchte und kann. Und dann haben wir aber auch einen Faktor, warum wir gesagt haben, wir machen es getrennt, ist, weil ich zum Beispiel, weil dann jeder eine andere Motivation hat. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel beide aufs gleiche Konto einzahlen, könnte der eine sagen, gut, dann gebe ich jetzt die 100 Euro doch lieber für irgendwie eine neue Jacke aus. Und so hast du das Ding, ey, ich versuche jetzt hier selber mir was aufzubauen. Und siehst die Zahl, die du irgendwie persönlich erarbeitet hast und da reingesteckt hast. Und das ist irgendwie so ein Motivationsding, gerade für mich, dass ich das dann sehe als, okay, jetzt kaufe ich mir nicht das, sondern ich packe jetzt 100 Euro drauf. Ich habe jetzt erstmal 100 Euro eingezahlt, ist jetzt noch nicht viel, aber mein Ziel ist jetzt, irgendwie jeden Monat da 50 oder 100 Euro drauf zu packen.
Ja.
So, und dann hat man das. Und da gibt es dann, also haben wir jetzt irgendwie jeder 2 verschiedene ETFs genommen.
Mhm. Und habt ihr, kann ich eine kleine Zwischenfrage stellen, weil du sagst direkt von euch, habt ihr habt ihr auch ein Gemeinschaftskonto?
Ist ja das Detail, das können wir dann, das ist unabhängig davon, aber ja, wir haben eins. Aber da, das speist dann jeder von seinem Konto.
Okay.
Und dann unter unserem, also in unserem ETF-Account da, hat jeder noch ein ETF für die Kinder, wo wir dann jeden Monat auch ein bisschen was reinzahlen und was dann später ist für Studium oder, weißt du?
Und wer entscheidet, weil es gibt ja ganz viele ETFs, wer hat das dann bei euch entschieden? Das hat euch die Finanzcoachin einen Tipp gegeben.
Sie hat uns ein bisschen durchgeführt, hat uns aber sehr gefragt, was wir wollen. Wir haben halt so einen nachhaltigen ETF, also nachhaltige Firmen, die nachhaltigen Standards sozial, umwelttechnisch nachgehen und dann über die ganze Welt verteilt. Einmal so ein sehr breites Spektrum über die ganze Welt und einmal so ein bisschen mehr die aufstrebenden Märkte, also so 2 verschiedene. Mhm. Und die laufen relativ konstant über die Jahrzehnte hoch. Das ist nichts, womit du nächstes Jahr irgendwie das Geld verdoppelt hast, sondern eher in 10 Jahren halt so, ne?
Du könntest sie in einem halben Jahr ein bisschen aufgeregt anrufen. Was ist denn jetzt? So wird es nichts.
Nee, ich habe in der Tat nur einmal reingeguckt in den letzten Wochen. Also da passiert jetzt nicht so viel. Man kann es natürlich auch so mit kleinteiligen Sachen, so mit Einzelaktien und sowas probieren, aber ganz ehrlich, da ist...
Sie haben ja die finanzielle Freiheit versprochen.
Nee, das ist es leider nicht. Wahr? Aber so ist jetzt der Fahrplan, diese ETFs und halt irgendwie das bisschen die paar hundert Euro staatliche Rente im besten Fall.
Und es ist aber ja auch so, dass gerade, das macht ja total Sinn, das jetzt anzufangen, weil das hat man ja irgendwie recht früh gelernt, dass wenn man möglichst früh immer auch kleine Beträge investiert, über einen sehr langen Zeitraum, dass das natürlich doppelt und dreifach Sinn macht. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr auch etwas für eure Kinder ein bisschen
voll. Ja, und auch dieses, also ich weiß nicht, die Großeltern schenken ja über die Zeit jetzt auch immer, hier wird im Nachbarbüro ganz schön gerödelt gerade, umgebaut. Aber gut, lasst euch nicht daran stören. Aber genau, dieses, man hat jetzt, weiß ich nicht, unser Sohn hat jetzt vielleicht 1000 oder so Euro jetzt über die letzten Jahre, 4 Jahre irgendwie von allen Großeltern immer zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das
kann ich halt aber euren Sohn fragen, wenn ich mir was leihen will.
Wird aber nicht mehr. Und wenn man das jetzt in so eine ETF anlegt, werden halt, bis er 18 ist, irgendwie aus den 1000 vielleicht 2500, keine Ahnung. Ja. Und wenn wir da jeden Monat ein bisschen was reinhauen, dann reicht es dann vielleicht so, dass wir ihm irgendwie die Studienzeit unterstützen können. Mhm. Und genau, das ist jetzt der Plan. Jetzt müssen wir mal irgendwie da ein bisschen reinbuttern.
Okay.
Das ist so diese Zukunftssache. Aber ich hoffe natürlich immer noch auf den großen Songerfolg und dann den Reichtum auf einen Schlag.
Das One-Hit-Wonder. Lotto gewinnen.
Ja, das wird es wahrscheinlich mit Sinn nicht, aber wir werden es probieren.
Ihr müsst halt auch mal Weihnachtssongs, sowas wie White Christmas oder so, weißt du?
Ja, White Christmas. Last Christmas.
Last Christmas.
Ich habe mal gelesen, dass Last Christmas jedes Jahr nur in Deutschland um die 400.000 Euro noch GEMA-Gebühren macht.
Wirklich?
Ich glaube, es ist nur Deutschland oder, nee, weltweit ist sogar mehr.
Aber, ach, Last Christmas heißt das, ja, stimmt.
Sollte eigentlich mal ein Ostersong sein. Würde eigentlich Last Easter heißen.
Echt?
Soweit ich weiß, ja. Und dann haben sie einen Christmas-Song draus gemacht. Zum Glück.
Hat sich gelohnt.
Ist auch ein guter, obwohl er nervt, aber ist auch ein ziemlich guter Song, muss man sagen.
Ist großartig. Okay.
Aber kommen wir zu diesen...
Also es ist auf jeden Fall ja auch in ganz vielen Beziehungen ein Riesenstreitpunkt. Und das ist, führt, glaube ich, dazu, dass man sich da schon einfach extrem, ja, einfach offen darüber sprechen muss, wie man das irgendwie ausgleicht. Und
da gibt es aber, habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, ist gerade jetzt so, naja, bei den Babyboomern, die Leute, die jetzt langsam in die Rente kommen, oft auch Probleme, ich glaube, das Spiegel, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, dadurch, dass dort noch viel etablierter war, dass der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause und betreut die Kinder, und dann es vorkommt, dass sich die Partnerschaft auseinandergeht, dass dann die Frauen halt oft, wie du sagst, dastehen und gar nichts haben, weil sie, aber die Leistung, sich um die Familie und die Kinder zu kümmern, ist ja genauso hoch anzurechnen wie die Arbeitsleistung des Partners in dem Fall, aber die Frau und Mutter steht dann irgendwie ohne Schutz da und ohne irgendwie Absicherung. Und das ist auch so ein Riesenthema. Und da ist der Umgang heute, zumindest in meinem Umkreis, viel, viel bewusster. Aber bei uns ist auch eh eine andere Situation, weil Fanny bei uns deutlich mehr verdient als ich. Mhm. So, also als wir uns kennengelernt haben, vor 7,5 Jahren, haben wir relativ gleich irgendwie verdient. Und da haben wir es immer so gemacht, also wie es halt üblich ist am Anfang, mal bezahlt sie mehr, mal bezahle ich mehr, je nachdem, wer gerade irgendwie ein bisschen mehr hat. Mhm. Und dann habe ich ja das Studio gegründet und dann, seitdem ist jetzt finanziell noch kein großer Sprung möglich, weil wir alles noch aufbauen und auch mit der Band kommt was rein, aber man gibt auch super viel aus für die ganzen Produktionen. Und Fanny verdient bei uns eben den Großteil des Geldes. Und bei uns
war das für dich ein Problem?
Nie. Null. Also Fanny hat mir aber auch nie das Gefühl gegeben, dass es irgendwie komisch ist. Und das ist bei uns auch wirklich gar kein Problem.
Weil ich dachte gerade zum Beispiel an dieses Thema, was wir in der letzten Folge hatten, wo es um das Thema Männlichkeit gibt, dass es ja schon, glaube ich, für viele Männer ein Thema ist, wenn die Frau mehr verdient, weil sie sich noch so in ihrer Ehre und weil sie so gelernt haben, Mensch, der Mann muss sich um die Familie versorgen, auch finanziell. Und ich glaube, dass das jetzt zum Glück immer weiter aufbricht, aber für viele ist das, glaube ich, schon ein Thema.
Aber es ist, glaube ich, auch Erziehungsfrage. Bei uns in der Familie haben auch alle Frauen immer gearbeitet, auch in tollen, also auch gut und erfolgreichen Positionen. Es war nie jetzt so ein richtiges Ding, dass jetzt hier nur der eine groß arbeitet und die andere Person nicht.
Mhm. War bei mir auch so. Also ich bin ja unter DDR geboren, da war das ja alles ein bisschen anders.
Ja, deswegen. Und das macht natürlich auch voll viel aus und auch vom Verständnis. Und Fanny und ich haben immer irgendwie super viel gearbeitet. Also ich war während meines Studiums, habe ich irgendwie studiert, dann noch da Sport gemacht und teilweise bis zu 50 Stunden die Woche noch im Laden gearbeitet in London, damit ich mir das Leben irgendwie leisten kann. Fanny hat auch super viel gearbeitet. Ich hatte hier, als ich am Holzmarkt angefangen habe, weil ich da kaum Geld bekommen habe, 3 Nebenjobs parallel und war immer schon klar, ich muss mir irgendwie das versuchen zu arbeiten.
Ja, spannend. Bei uns ist es so, dass wir über, ich glaube, über die Gesamtheit der Jahre haben wir alle, also haben wir Fien und ich ungefähr ähnlich ausgegeben für uns oder für die Familie dann. Jetzt gerade der Zeit gibt sie mehr Geld aus, weil ich jetzt gerade auch in der Firma viel investiert habe, auch in die Serienproduktion. Und das ist ja auch der Plan, dass das dann uns beiden dann, wenn das dann ein bisschen aufgebauter ist, auch wir davon profitieren. Aber natürlich ist das schon auch ein großes Vertrauen darauf, dass das irgendwie auch so funktioniert. Und die Jahre davor habe ich, würde ich sagen, überdurchschnittlich mehr ausgegeben. Und es gleicht sich ungefähr aus. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man da immer drüber spricht. Und ich merke auch, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie darüber zu sprechen, weil auch die Wahrnehmung, wenn man irgendwie was ausgegeben hat, denkt man irgendwie, die Wahrnehmung kann schon verschieden sein. Ne? Also ich glaube schon, dass man manchmal denkt, jetzt habe ich aber mehr ausgegeben, und dann schreibt man sich's mal so auf und denkt so, stimmt, da hast du ja das und da hast du das. Also
darauf habe ich zumindest nicht so richtig Bock, dieses Aufwiegen, und davon habe ich wirklich Angst vor, ne? Weil das immer ein Problem ist. Da hast du, ja toll, du hast jetzt gerade das gekauft, aber du hättest jetzt auch mal hier irgendwie was bezahlen können. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist was du sagst, Offenheit, Ehrlichkeit ganz wichtig. Und auch, und das bin ich, obwohl Fanny mehr verdient und ich weniger, habe ich natürlich auch weniger übrig und weniger Möglichkeit, mir irgendwie was zu kaufen. Aber da bin ich super dankbar, dass ich auch trotzdem, ohne mich schlecht fühlen zu müssen, den Freiraum habe, zu sagen, okay, das lege ich jetzt zurück und kaufe mir dann davon mal irgendwie wieder eine Gitarre oder irgendwas für mich, eine Jacke, oder gehe da mal einkaufen, dass man auch diese Freiheit hat und sich nicht so eingeengt fühlt, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier alles in die Gemeinschaft geben, sonst bin ich nicht, habe ich keinen Wert dafür, oder sonst muss ich mich schlecht fühlen meinem Partner oder Partnerin gegenüber. Und das ist, glaube ich, super wichtig, um irgendwie da gut durch die Runde zu kommen. Mhm. Wie macht ihr denn die Aufteilung? Also habt ihr ein Gemeinschaftskonto? Wer teilt ihr euch alles 50-50, oder wie macht ihr das?
Also wir teilen uns die Miete. Fine zahlt derzeit mehr die Nebenkosten noch. Und auch unser Auto. Und also wir haben ein Auto geleast, und das läuft gerade über ihre Firma. Und dann versuchen wir uns ansonsten Einkäufe und Essen gehen und Ausgaben für unsere Tochter zu teilen. Es ist so, dass wir haben kein Gemeinschaftskonto derzeit. Wir haben beide ein einzelnes Konto. Also es ist einfach so sehr auf Vertrauen und Gefühl. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das auch in den nächsten Jahren nochmal weiterentwickeln wollen, dass wir sagen, okay, wir behalten beide unser eigenes Konto, aber für die familiären Fixkosten haben wir ein Gemeinschaftskonto, wovon jeder irgendwie jeden Monat was einzahlt, wovon die Miete abgeht, irgendwie Nebenkosten, Auto, dass man irgendwie da einfach so weiß, okay, man hat sozusagen die größten Ausgaben der Familie laufen über das Gemeinschaftskonto, und jeder ist aber auch frei in eigenen Ausgaben. Tatsächlich habe ich einen Artikel in der SZ auch gelesen, wo der Königsweg ist, das wurde auch nochmal beschrieben, sagt eine Finanzexpertin, Frau Kühns, ein Artikel aus der SZ von Felicitas Wilke, und die sagt eben auch, das Drei-Konten-Modell ist für mich eigentlich der Königsweg für Paare. Dabei hält jeder
ein einzelnes und ein gemeinsames
Konto. Genau, jeder Partner hat sein eigenes Girokonto und Partnerin, und dann gibt es eben noch ein gemeinsames Familienkonto, weil oft eben Streitigkeiten dann dadurch entstehen, dass ein Ungerechtigkeitsempfinden oder eine Intransparenz von Ausgaben entsteht und dann eine Seite Gedanken hat, ich habe da hier viel mehr ausgegeben. Und ich glaube, dass diese ganzen Diskussionen, das, was früher mal zu WG-Zeiten vielleicht so der Putzplan war, wo man eine Transparenz in dieses Hauptstreitthema gebracht hat, ist hier das. Und das finde ich eigentlich total logisch. Das haben wir derzeit gerade nicht zum Beispiel.
Also Fanny und ich haben das Spiel zu Ende gespielt, und ich bin der Meinung, einen perfekten, tollen Weg gefunden. Und den kann ich dir jetzt erklären.
Erzähl.
Nee, wir haben es auch so gemacht wie du, ein bisschen gemeint, also wie ihr. Erst jeder sein konnte, dann hatten wir ein Gemeinschaftskonto aufgemacht, wo wir immer mal was raufgezahlt haben. Das war aber auch nicht immer ganz einfach, weil dann bestellte einer irgendwie erst über sein Konto, geht dann irgendwie öfter einkaufen in der Woche. Auch mit Kind kann man es ja immer nicht ganz timen, wer gerade irgendwie die Möglichkeit hat, einzukaufen. Aber
Hannes, woher ist denn die, steht eine neue Gitarre?
mittlerweile muss ich immer eine verkaufen.
Ja.
Die finanziellen Reserven sind gar nicht da. Aber da es noch nicht ganz so ideal austariert war, lief aber trotzdem gut, aber wir wollten es perfekt machen, und dass es irgendwie wirklich auch klar ist und wir eine Übersicht haben und irgendwie auch wissen, woran wir stehen. Wir haben also erstmal angefangen, alle Kosten aufzulisten. Welche Kosten gibt es? Also von Telefon bis Miete natürlich, bis Einkäufe ungefähr überschlagen, bis Netflix-Abo zum Beispiel, was auch immer. Und alle Kosten, also auch ADAC-Mitgliedschaft, Tanken, Autoreparatur, alles in den Topf gepackt. Und dann wussten wir, was wir als Gesamtkosten haben. Und dann haben wir beide Gehälter in den Topf gepackt und prozentual ausgerechnet, wer wie viel Anteil, wer wie viel verdient und wer wie viel Anteil an den Gesamtkosten hat. Und dann haben wir von den Gehältern, das ist eine Excel-Tabelle, und dann haben wir von den Gehältern Sachen noch abgezogen, wie zum Beispiel Fanny ist, wenn sie arbeiten ist, kaufen sie Essen immer als Firma zusammen. Ich kaufe es mir aber immer alleine. Das heißt, ich habe einen Kostenfaktor von irgendwie 300-400 Euro mehr im Monat, den ich ausgeben muss. Das heißt, der wurde bei mir noch von der Seite abgezogen, weil das muss ich ja privat noch haben, um mir das zu leisten. Und dann haben wir quasi gesagt, okay, wir packen alles, wird jetzt vom Gemeinschaftskonto abgezogen. Alles, was uns zusammen betrifft, geht vom Gemeinschaftskonto weg. Und dann haben wir das prozentual ausgerechnet. Also zum Beispiel, ich mache es mal ganz grob, um es einfach zu machen. Fanny kriegt 5.000 oder 4.000 verdient sie und ich verdiene 1.000 als Beispiel. So. Das heißt, ich 20, wenn wir jetzt 1.000 Euro Kosten hätten, müsste ich 200 zahlen, Fanny 800 Euro. Und so teilen wir das quasi auf. Wir haben dann die Gesamtkosten und ich habe, je nachdem wie viel ich verdiene und wie viel Fanny verdient, einen gewissen prozentualen Anteil an den Gesamtkosten und den muss ich dann jeden Monat aufs Gemeinschaftskonto packen. Und so bezahlt quasi jeder von uns den Anteil, den er quasi am Familieneinkommen hat.
Okay.
Und das ist dann quasi sehr komplett exakt fair und ausgenommen eben meiner Kosten, die ich jetzt hier irgendwie für Essen und Trinken habe. Und so, dass dann jeder quasi auch noch ein bisschen Spielraum für sich hat, was er dann aber auch bewusst für sich einfach nutzen kann und sagen kann, davon kann ich mir jetzt kaufen, was ich möchte und machen, was ich möchte.
Okay.
Und so haben wir das quasi 100% transparent aufgeteilt.
Und dann je nachdem, also angenommen, du verdienst jetzt dann irgendwie in einem halben Jahr mehr, weil irgendwie mehr, was weiß ich, mehr Mieteinnahmen im Studio oder
dann
so.
Dann ist es eine Zahländerung in unserer Tabelle.
Okay.
Nee, aber es ist super und es hilft total.
Und das habt ihr auch mit dieser Finanzcoaching gemacht?
Nee, das haben wir selber vorher schon gemacht. Die Finanzcoaching war wirklich eher so Altersvorsorge jetzt.
Okay.
Aber das haben wir gemacht und es hilft extrem gut, weil auch dann gar kein schlechtes Gefühl aufkommen kann. Man weiß auch, wo wir kostentechnisch stehen. Man merkt auch so, krass, Alter, wie viel gibt man eigentlich für Essen aus? Und da könnte man echt mal öfter mal vielleicht mal nicht bestellen oder mal was anderes essen. Und das hilft auf jeden Fall schon sehr. Und es entsteht eben nicht dieses Gefühl, was bei mir auch zum Beispiel manchmal war, wenn jetzt irgendwie Monate sind, wo ich super viel einkaufen war und dann war so, ach, Mist, hier nach einem halben Monat ist mein Geld ist alle. Dann kommst du ja in eine komische Situation, wo du dann eben nicht mehr zahlen kannst. Das war jetzt nie ein Problem, aber für einen selber fühlt es sich ja dann irgendwie komisch an.
Und hast du das Gefühl, dass seitdem ihr das so macht, es da weniger Diskussionen gibt zu?
Es gab eh nie große Diskussionen bei uns finanziell, weil wir beide auch Menschen sind. Uns ist Geld in dem Sinne so ein bisschen egal. Also mir ist Geld nicht so richtig wichtig. Mir ist zwischenmenschlich.
Solange es ausreicht.
Solange es natürlich ausreicht. Aber wie gesagt, bin auch jemand, der halt neben seinem Hauptjob irgendwie drei Nebenjobs gemacht hat. Wenn es nicht ausreicht, würde ich halt noch was anderes machen, dass es irgendwie reicht. Und ich finde es immer wichtig, dass irgendwie es allen gut geht und man ist in seinem Umfeld und dass man irgendwie Sachen möglich machen kann. Und in der Beziehung ist es halt super wichtig, dass sich beide wohlfühlen und beide, und es ist natürlich nicht bei allen so, manche sind da anders mit Geld und das ist ja klar, aber da muss man eben einen Weg finden, wie sich beide damit wohlfühlen können, weil ich glaube, das ist der Anfang vielen Übels, gerade in der Beziehung, wenn man sich da unwohl fühlt und nicht so fühlt, als hätte man die Möglichkeit, mit gutem Gewissen jetzt auch mal sich was Gutes zu tun.
Ja, ist echt super wichtig, da eine Transparenz reinzukriegen, miteinander zu sprechen und auch die Zeiten, wo die Partnerin oder der Partner für Care-Arbeit also es gibt ja auch Paare, wo irgendwie Partner oder Partnerin deutlich mehr arbeiten, wechseln, aber dementsprechend muss natürlich auch die Care-Arbeit gesehen werden, die dann zur gleichen Zeit getan wird. Und es kann nicht sein, dass irgendwie sollte sich ein Paar danach 10 Jahren trennen, dass dann die eine Seite hat irgendwie jahrelang Care-Arbeit gemacht und geht dann irgendwie mit 1.000 Euro aus dem Konto in die Altersarmut. Und das ist ein Riesenthema in Deutschland. Also ich habe
der nächste Artikel.
Geil. Ich habe 5 Tipps mir, vielleicht nur einen coolen Artikel irgendwie gelesen, den packe ich auch in die Shownotes, wo so eigentlich so 5 Tipps irgendwie waren. Einerseits, den einen habe ich schon so ein bisschen gesagt, das mache ich eh, diese 6 Monaten Notgroschen anlegen. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie 2000 Euro im Monat braucht für Lebensunterhaltungskosten, dass ihr dann versucht, 12.000 Euro auf dem Konto zu haben, wenn mal was ist, wenn mal irgendwie Krankheit ist, wenn mal irgendwie ein Job sich was verändert. Genau, Altersvorsorge, das hast du ja schon gesagt, weil das wird ein Riesenthema. Das deutsche Rentenniveau sinkt konstant bis 2050 auf unter 42%. Das ist also besorgniserregend. Das heißt irgendwie, das System kann, ja, die Menschen werden immer älter, aber es ist einfach nicht genügend Geld da. Deswegen ist wichtig, dass man sich da auch Gedanken macht. Genau, und das macht ihr also mit dem ETF, wenn ich, damit müssen wir uns unbedingt auch mal auseinandersetzen. Und Versicherung habe ich ja auch noch gelesen. Das ist ja auch noch so ein Thema für
Berufsunfähigkeitsversicherung und sowas, Lebensversicherung im Zweifel.
Genau, also ich habe hier einen Stand irgendwie Krankenversicherung, natürlich das Wichtigste, Berufsunfähigkeitsversicherung, Hausrat, auch wichtig.
Haben wir auch gerade alles gemacht.
Und wenn man ein Auto hat, irgendwie auch Kfz. Genau, und die beiden anderen letzten Tipps, die ich dich irgendwie noch so oft gelesen habe, war einerseits das, was ihr ja auch macht, sparen für Kinder. Also Kinder sollen bis zum Alter von 25 180.000 Euro kosten und das ist jetzt irgendwie im Schnitt. Und da ist jetzt irgendwie Studium und sowas, also theoretischen, wenn man irgendwo Studiengebühren zahlen muss, jetzt irgendwie nicht mit inbegriffen. Und ich glaube aber, das Wichtigste, weil wir sind auch ein Eltern-Podcast, ist, dass wir es irgendwie auch schaffen in den nächsten Jahren, also unsere Kinder sind jetzt noch zu jung, aber wenn sie dann irgendwie in die Grundschule kommen und dann auch später in die Oberschule, dass wir uns ihnen das auch beibringen, also wie das denn läuft mit den Finanzen. Das heißt, je besser wir das verstehen, desto besser können wir es auch weitergeben. Und weil ich finde, ich habe das zum Beispiel in der Schule nicht so mega krass mitbekommen. Es gibt ja irgendwie jetzt echt tolle auch so YouTube-Kanäle wie Finanzfluss oder sowas, wo man echt viel lernen kann. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was ich mir in der Schule irgendwie viel mehr gewünscht hätte. Also weißt du, sowas wie the basic einfach, zum Beispiel die Versicherung. Also das weißt du nicht nach irgendwie Jahren Schule. Also.
Voll, das ist wirklich so ein Ding. Warum? Also Steuern, Umsatzsteuer, also, das muss man alles irgendwie eigentlich auch lernen. Und ey, wie gesagt, ich habe eh so einen Hang immer so zum Ausgeben. Ich gebe es lieber aus. Ich liebe einfach, wenn ich was habe. Ich habe auch keine, ich könnte einen Monat vielleicht wieder drin kommen. Viel habe ich nicht auf dem Konto. Ich gebe es halt immer aus. Aber wie gesagt, im Zweifel würde ich halt eine Gitarre verkaufen. Mir hat es immer so viel Freude gegeben, was Schönes zu machen, was davon zu kaufen. Und mir fällt es zum Beispiel leichter.
Aber da hast du ja deine, zum Beispiel Gitarren finde ich ein gutes Beispiel. Also wenn du da deine Gitarren hast, da hast du ja eine Art Notgroschen, der ist nur in einem anderen Wert. Das liegt nicht als Geld auf dem Konto, sondern hast eben irgendwie ein paar Gitarren und wenn das, dann ist halt das der Notgroschen. Es würde zwar schwer fallen, die zu verkaufen, aber das ist ja trotzdem gut.
Ginge. Ich mache es zum Beispiel immer so, also ich kaufe jetzt keine, ohne irgendwie was zu verkaufen, weil es ist dann irgendwann einfach viel, aber glaube ich so. Ja, ist auch für Studio viel, aber ich habe schon 20 insgesamt vielleicht, aber da ist auch, wie gesagt, verschiedenste Modelle und für jeden Studioraum, bla bla bla. Aber ich mache es dann zum Beispiel meistens so, ich verkaufe dann eine und lege dann halt irgendwie 500 Euro drauf, wie so ein neues Investment und dann habe ich wieder eine, die ein bisschen wertvoller ist. Und mir fällt es leichter, 2000 Euro für eine Gitarre auszugeben, als 240 für eine Jacke, weil ich weiß, die Jacke ist irgendwann, das 240 ist dann irgendwann weg. Mhm. Bei der Gitarre ist es dann im besten Fall vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Ja, und klingt auch geiler. Ja.
Ah, voll, ich liebe es. Es macht mich einfach wirklich glücklich und das ist ja auch schön und auch wichtig. Weißt du, wenn ich morgen tot umfalle, habe ich jetzt nichts von einem imaginären Geld aus einem, weiß nicht, Kryptokonto. Aber natürlich, vernünftigerweise müssen wir jetzt irgendwie ans Alter denken. Und was du, bevor du die Tipps gesagt hast, fand ich auch noch einen wichtigen Punkt, wenn da so krasse Missverhältnisse sind, also dass zum Beispiel, weiß ich nicht, der oder die Partnerin verdient sau viel Geld und die andere Person ist in Elternzeit zum Beispiel oder studiert noch und kriegt super wenig Geld. Und das ist natürlich eine Situation, wenn dann, selbst wenn dann die hauptverdienende Person sagt, okay, komm, ich bezahle die Miete und Nebenkosten, hat man ja trotzdem noch Einkäufe, Kaufe fürs Kind, für einen selbst, bla bla bla. Und dann kommt man ganz schnell in eine Situation, wo es eben super eng ist und nichts übrig bleibt, obwohl der Partner oder die Partnerin potenziell fast alles bezahlt. Und dafür ist eben zum Beispiel so ein prozentuale Aufteilung sehr gut, weil dann der andere oder die andere sieht, oh krass, okay, das ist das Verhältnis. Macht er mir bewusst, okay, das ist über da, das bleibt bei der Person übrig. War bei mir auch teilweise so, wo ich dachte, ja gut, das reicht jetzt nicht, das gibt, was soll ich noch machen? Und dann haben wir eben zum Beispiel dieses Essen rausgerechnet, was ich so an Alltagskosten habe für die Versorgung. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es total wichtig, da offen, transparent drüber zu reden und das irgendwie fair aufzuteilen, wie es funktioniert und nichts zurückzuhalten, weil wenn man sowas in sich reinfrisst, wird es halt ein Riesenproblem.
Ey. Voll, staut sich. Also ja, es sind, glaube ich, für ganz viele Paare und Familien da draußen ein Riesenthema, teilweise eben auch noch unbesprochen, weil das ja auch so mit sehr vielen Ego-Befindlichkeiten, Ängsten und so weiter auch zu tun hat und ja auch ganz realen Ängsten. Also
absolut, ey, wie viele Freundschaften, also ich kenne es ja auch, ich habe auch mit Freunden zusammengearbeitet, mit denen ich so auf dieser Ebene, das hat nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Und dann haben wir das beendet und sind mega geile Freunde. Aber das hat eben nicht funktioniert.
Ja.
Und auch selbst, ich habe mir für mein BAföG, musste ich dann irgendwann Geld zurückzahlen. Und das ist ja irgendwie, oder war damals zumindest so, ist ja ewig lange her, aber dass wenn man das mit einmal zurückzahlt, man deutlich einen krassen Rabatt bekommt. Und dann habe ich meinen Opa gefragt, der hat mir das Geld geliehen.
Mhm.
Und ich habe es ihm zurückgezahlt, bin jetzt fertig, habe ihm jeden Monat irgendwie 100 Euro überwiesen und habe aber selbst mit meinem Opa quasi so einen Darlehensvertrag gemacht. Wollte er auch und ich auch. Und dann hat man eben schwarz auf weiß, hey, das habe ich dir gegeben, das teilst du mir zurück. Dass man eben nicht auch gerade in der Familie oder im Freundeskreis, dass es da irgendwie zu Momenten kommt, ah, nee, aber hast doch, nee, habe ich nicht, aber nee, also das ist noch offen. Das, mhm. Und ich sage, nee, habe ich doch aber überwiesen. Dass man da irgendwie Klarheit hat, dass es eben nicht die Beziehung, die Freundschaft, die Familienverhältnisse irgendwie gefährden kann, Geld. Weil es kann es. Das habe ich auch oft erlebt im Umkreis, bei uns selbst. Und deswegen ist es da transparent sein, aufschreiben.
Ja.
Fair sein, immer am wichtigsten.
So. Ja. Ja, als erstes sprechen wir mal über das Gemeinschaftskonto, wovon die Fixkosten angehen. Also Finn und ich, das finde ich irgendwie jetzt mal so den nächsten Schritt. Und das Thema Altersvorsorge, das hast du mir jetzt auch nochmal auf den Radar gerufen.
Ja, bei uns war es die Schwester von Fanny, die uns da getriezt hat oder motiviert hat, uns da auch nochmal intensiver mit zu beschäftigen.
Da können wir eigentlich auch nochmal eine Expertin oder einen Experten einladen. Wir
können unsere Finanzcoachin fragen.
Ja.
Die ist super.
Gut.
Ob die Lust hätte, mal zu kommen.
Ja.
Frage ich die mal.
Kann machen. Und genau, und auch mal vielleicht nochmal ein paar Hörerinnen und Hörer fragen, gibt es ja.
Können wir dann sammeln, auch, wenn wir
stimmt, können wir Fragen sammeln und genau. Dann laden wir sie ein und ja.
Aber apropos Fragen, mein Großer, kommen wir zu kleinen, großen Fragen. Ich spiele einfach mal den Jingle ab.
Ja.
Kleine, große Fragen. Was ist grün und sitzt auf der Toilette? Ein Kaktus.
Also ich muss sagen, Hannes, der Jingle gefällt mir auch in Woche 2 sehr, sehr gut.
Das freut mich.
Liebe Grüße an deinen Sohn. Großartig. Uns hat diese Woche eine Hörerin-Frage erreicht. Wir haben ja eine kleine Umfrage auf unserem Instagram-Kanal @papas_der_podcast gemacht und da habt ihr uns ein paar Fragen geschickt und wir werden euch auch die nächsten Wochen immer mal wieder fragen und wie gesagt, wir können auch nur unseren Teil dazu sagen, wenn wir es nicht wissen, gehen wir die Frage einfach an euch alle zurück oder laden mal einen Experten ein und eine Expertin. Heute geht es um das große Thema Autofahren mit Baby und die Doro hat uns eine Frage geschickt. Wir können die mal abspielen.
Hallo lieber Niklas und hallo lieber Hannes. Ich brauche ganz dringend mal eure Papas Hilfe. Ich habe ein Baby, das komplett fahruntauglich ist im Auto. Leider wohnen wir hier auf dem Land. Dementsprechend schwierig ist es, mit den Öffis irgendwo hinzukommen. Sie ist auch erst 4 Monate alt. Das heißt, ich kann im Auto weder argumentieren, dass es doch gar nicht mehr so weit ist, noch hier irgendwelche Snacks anbieten, noch sie sonst anders irgendwie besonders gut ablenken, was das alles ein bisschen schwieriger macht. Und ich leide gerade sehr unter der Situation, weil man einfach nirgendwo hinkommt. Ich kann weder kurz einkaufen, noch kann ich Freunde besuchen, Kaffee trinken gehen oder zu irgendwelchen Mama-Fitnesskursen. Vielleicht habt ihr oder sogar die Community ein paar tolle Tipps, die meinem Baby das Autofahren erleichtern und die ich noch ausprobieren könnte.
Oh Mann, es tut mir leid. Es gibt ja so Autofahrer, es gibt Autofahrkinder und Kinder, die es gar nicht mögen.
Echt, so wirklich zwei Gruppen, ne? Habe ich auch so
ein Gefühl. Ja. Es ist echt schwierig. Also ich kann ja nur sagen, was uns da hilft, aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die können wir eigentlich heute gleich nochmal in die Runde fragen,
ja.
Und die Tipps dann teilen, in der Hoffnung, dass vielleicht einer der Tipps hilft. Also bei uns gibt es mehrere Sachen. Was wir meistens erstmal versuchen, ist, das Kind so kurz bevor es schläft, ins Auto zu legen. Und das ist ja auch gerade auch erst wenige Monate alt. Also manchmal nehmen wir es in die Trage vorher, laufen ein bisschen rum, dass es so ein bisschen ein Dämmerschlaf kommt und dann ablegen und direkt losfahren. Das ist so eine Sache, das mit der Schlafzeit oder mit dem Schlafen zu timen. Das andere, was uns ab und zu hilft, ist diese Geräusche-Apps, gibt es ganz viele. Weißes Rauschen zum Beispiel bringt unser Kind oftmals raus und runter. Und das hilft also sowohl im Auto als auch irgendwie zu Hause beim Einschlafen. Und richtig großes Ding, Kopfsteinpflaster, wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt so Tage, da fahren wir extra alle Kopfsteinpflasterstraßen, dass man irgendwie das Kind so ein bisschen beruhigt. Und
ach geil,
sobald du auf eine Kopfsteinpflasterstraße kommst mit unserem Kind, ist Ruhe.
Doro, ihr könntet euch vors Haus eine Kopfsteinpflasterstraße bauen für die erste Fahrt. Ja, das ist... unsere Tochter hat zum Glück im Auto immer gut geschlafen, aber wir haben auch immer versucht, diese Schlafzeiten extrem einzuhalten. Ich dachte gerade spontan, aber ich weiß nicht, ob das mit Babyschale dann geht, wenn das Baby vorn wäre, vorn rechts, dann könnte man es ja sozusagen auch immer noch mal so
vorn rechts ist generell gut, ja.
Okay, ja. Nee, weil bei manchen geht das ja nur hinten.
Achso, das sind diese, oder so. Achso, den kannst du ja ausschalten an der Seite. Also immer ausschalten, Airbag natürlich, aber Babyschale vorne machen wir auch. Mhm. Klar, weil du dann als Fahrer oder Fahrerin irgendwie mal rübergreifen kannst, beruhigen kannst.
Ja.
Und ansonsten halt Nuckel, Rassel, irgendwie sowas. Was an die Schale hängen.
Was bei uns teilweise so war, dass diese Druckstellen vom Gurt irgendwie unsere Tochter total gestört hatten. Also haben wir dann auch immer doppelt und dreifach überprüft, dass irgendwie alles gemütlich ist, natürlich trotzdem sicher und fest sitzt, aber das hat sie teilweise gestört als ganz kleines Baby. Ja, aber daran wirst du wahrscheinlich eh denken, irgendwie nicht zu warm, nicht zu kalt anziehen, dass man so einen gemütlichen, perfekten Schlaftemperatur hat.
Und gucken vielleicht auch einen Tipp, also ich hatte meine Tochter gestern super viel geschrien und hat irgendwie so super quengeligen Tag und ich habe ihr dann eine Flasche gegeben, immer mal wieder so ein bisschen was zu trinken und das hat sie super rausgebracht. Vielleicht kannst du irgendwie ein bisschen Milch abpumpen und dann aufheben, zum Beispiel für den Moment, wo sie im Auto ist, wenn sie schon die Flasche irgendwie nimmt und ihr dann irgendwie ein bisschen am Anfang, bevor ihr vielleicht losfahrt, im Fahren ist vielleicht ein bisschen doll, aber vielleicht da hilft das irgendwie, sie runterzubringen oder irgendwie ja positiv zu stimmen. Das so nur von unserer Seite. Aber lass uns mal direkt eine Frage raushauen und die Antworten dann teilen. Wir hoffen, irgendwas hilft und drücken die Daumen, dass das bald besser wird.
Ja. Und was ich auch gerade dachte, ganz am Anfang, als du das erzählt hattest, das hat mich gerade total aus meiner Großstadtbubble rausgerissen. Es gibt keine Öffis und man kommt eben nur von A nach B, weil man mit dem Auto von A nach B fährt. Das ist natürlich in Berlin immer alles ein bisschen entspannter, aber das finde ich, es zeigt irgendwie krass, dass ich bin manchmal auch schon voll in meinem Bubble-Ding drin. Dass man
klar, ne? Das ist ja auch normal. Wohnst ja auch hier jeden Tag.
Ja,
dein Geist bewegt sich hier. Aber das Problem, kenne ich. Ich hatte auch eine Freundin, die von außerhalb immer kommen musste. Und deren Kind hat es auch nicht mitgemacht, ist irgendwann Autofahrerkind geworden, hat es geliebt. Und war super entspannt.
Und was war der Trick?
Gar nichts. Bei denen ist einfach von einem Tag auf den anderen hat es irgendwie gefunkt.
Okay, also das können Faktor Zeit für sich spielen lassen.
Ja, oder irgendwie einen krassen Sportwagen kaufen, dass es immer so richtig röhrt. brauchst du keine Geräusche-App. Ein bisschen teurer, aber nee, Quatsch. Wir hoffen, es hilft irgendwie so ein bisschen. Und
aber wir fragen auch nochmal rum und teilen das dann mit dir, weil es gibt bestimmt auch noch ganz viele schlaue Tipps daraus.
Und fragen möchte ich jetzt auch dich etwas, mein Großer.
Oh ja, wirklich?
Kommen wir zu Gala.
Oh, ich freue mich. Stichwort Tinder. Hast du mit Fanny gesprochen?
Ja, habe ich. Und auch noch mit ein, zwei anderen Personen, ob das okay ist, wenn ihre Namen hier Erwähnung finden. Denn diese Geschichte
da waren zieht weite Kreise. Involviert, oder?
Es ist in der Tat so, also ich habe es letzte Folge ja schon angeteased. Ich hatte in meinem Leben einen Tag irgendwie so oder also einmal Tinder installiert gehabt und habe mit einer Person, mit einer Frau dort geschrieben. Und mich dann auch mit ihr getroffen. Sie wohnte damals in Charlottenburg, ich wohnte in Friedrichshain. Und so trafen wir uns in der Mitte. Das war 2014. Also
versuch mal gerade den Hannes mit 2014 vorzustellen. Fast 10 Jahre, 8 Jahre.
Fast 10 Jahre her, genau. Und dann trafen wir uns. Und beim ersten Treffen fand das alles, was ich jetzt sage, wussten wir alles nicht. Wir haben uns nie gesehen. Und erst so über die nächsten Tage und Wochen kam dann immer mehr raus, dass es krasse Überschneidungen gibt. Und jetzt kommt die große Frage, welche dieser Antworten stimmt nicht.
Aber seid ihr dann, wart ihr zusammen dann?
Wir waren, naja, richtig zusammen waren wir nicht, aber wir, also wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Oh, ganz, ganz toller Mensch und haben ab und zu, schreiben ab und zu noch und wir haben damals, aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht, aber zu dem Zeitpunkt hat es dann irgendwie nicht so richtig gepasst mit uns, aber es war total, trotzdem eine super schöne Zeit, waren jetzt aber nicht richtig zusammen, sind aber ab und zu läuft man sich mal im Weg oder schreibt und
war jetzt super, bin ich ja gespannt.
Hat jetzt auch Familie, zwei Kinder, war da ein bisschen früher schon, als ich Kinder bekommen, aber genau, nee, super. Und du darfst, müsstest du 4 Antworten auf, weil es gibt, ich könnte locker 6 Antworten machen, aber du darfst entscheiden, müsstest du 4 oder 5?
Na, 5.
5, okay. Also.
Und es stimmt aber auch nur eine wieder.
Es ist nur eine ist falsch.
Eine ist falsch, ja.
Genau.
Ja.
Also. A. Ihre Eltern und meine Tante und Onkel machen regelmäßig Urlaub zusammen. Also auch lange Urlaub so. Ihre Eltern und meine Tante und Onkel machen regelmäßig Urlaub zusammen.
Glaube ich, ja.
Ihre Mama war die erste große Liebe und Beziehung unseres besten Familienfreundes. Also zum Beispiel, wie jetzt, wenn es jetzt für mich dann Ludwig oder Max, als wenn das, bevor wir ihn kannten, die große Liebe. Ihre große Schwester war in der Oberstufe ein halbes Jahr lang mit meinem heutigen Freund und Bandmitglied Matthias zusammen. Ihr Vater hatte mal im Studium ein Date mit meiner Mutter. Und der Mann ihrer Eiskunstlauftrainerin war die erste große Liebe und lange Beziehung meiner Mutter.
Was?
Also ich sage das nochmal. A. Meine Tante und Onkel fahren mit ihren Eltern zusammen Urlaub.
Ja, das glaube ich, ja.
Unser Familienfreund war die erste große Liebe und lange Beziehung ihrer Mutter. Ihre große Schwester war mit Matthias zusammen. Mhm. Ihr Vater und meine Mutter hatten ein Date. Und der Mann ihrer Eiskunstlauflehrerin war die große Liebe und erste Beziehung meiner Mutter.
Das ist ja völlig kurios.
Es ist sehr absurd.
Krass. Wow. Ich glaube, also dass das mit dem Matthias, mit der Band stimmt, dass es diese Überschneidung gibt, glaube ich schon. Mhm.
Okay, dann wäre noch übrig, bester Familienfreund mit ihrer Mutter. Dann, dass meine Mutter und ihr Vater mal ein Date hatten und dass der Mann ihrer Eiskunstlauflehrerin die erste Liebe meiner Mutter war.
Also mit der Eiskunstlehrerin, das hast du dir nicht ausgedacht, das muss stimmen. Also entweder mit deiner Mama und ihrem Vater erst ein Date oder mit dem besten Freund.
Das ist ein bisschen kompliziert.
Das stimmt nicht. Ich tippe auf den besten Freund.
Nee, das stimmt.
Dann, dass ihr Vater und deine Mama ein Date.
Das stimmt auch.
Das stimmt auch.
Ja.
Was? Das ist ja absurd. Krass, kannten die sich also auch noch, logischerweise.
Ja, falsch. Die falsche Antwort ist Matthias. Sie hat keine Großschwester, sie hat eine kleine Schwester.
Ah, okay. Krass.
Und genau, wir kennen Matthias auch nicht. Das haben wir frei erfunden. Nein, wir haben festgestellt, dass wir beide irgendwie aus Karlshorst kommen. Dann rief sie mich mal an und meinte, ey, unsere Eltern kennen sich, die haben zusammen studiert. Und ich war so, was? Und dann rief meine Mutter an und sagte, kennst du die? Und ich so, ja, na, die Mama war mit unserem besten Familienfreund, mit dem wir ewig zusammen in der Nähe gewohnt haben, gegenüber, seit ich klein bin, kenne ich die Familie heute noch immer sehr, sehr gut, immer noch ganz, ganz liebe Freunde. Und bevor er nach Berlin gezogen ist, war er 3 Jahre lang mit ihrer Mutter zusammen und die erste große Liebe, so Herzschmerzliebe. Und dann meine Mutter, ja, mit dem Vater hat er auch mal ein Date. Dann meinten so mit Tante und Onkel, mit denen halt, fanden mit denen Urlaub. Und weil auch in der Runde ist die Eiskunstlauflehrerin und ihr Mann. Und der war früher zu Schulzeiten die erste große Liebe und lange Beziehung meiner Mutter.
Aber ich frage mich, es ist ja auch krass, also es ist übelst kranke Überschneidung, aber es ist auch krass, das rauszufinden. Also ja. All das. Weil ich glaube, es gibt ja auf jeden Fall manchmal so eine verrückte Überschneidung, aber ihr seid da weitergegangen. Das finde ich irgendwie krass.
Das ist auf jeden Fall so komplett wow. Und wow. Das ist auch ein bisschen komisch plötzlich, ne? Wenn du irgendwie so viel Überschneidung hast und plötzlich weißt, okay, das ist ja dann irgendwie auch aufgeladen. Dann plötzlich die Eltern kennen sich, haben schon irgendwie gewisse Vorurteile, nicht Vorteile, aber haben ja eine gewisse Meinung über die anderen und gewisse gemeinsame Erlebnisse. Das ist dann schon komisch. Aber ich hab die Eltern auch noch öfter, auch nachdem wir jetzt uns nicht mehr so intensiv gesehen hatten, auch die Eltern ab und zu mal getroffen und das ist auch super. Also ich verstehe mich auch, haben immer sehr gut geschnackt und verstehe mich auch sehr gut mit denen. Ist lange nicht mehr gesehen, aber Das hat sich alles sehr entspannt aufgelöst.
Habt ihr alle Überschneidungen auf einmal rausgefunden?
Nee, Step for Step. Erst war das im Studium, dass sie dich kennen und so. Und dann kam.
Das ist ja völlig kurios.
Das ist sehr absurd.
Krass.
Ja.
Das war eine fantastische Gala, wirklich.
Ja, mich auch.
Das ist echt fantastisch.
Drauf gefreut. So, ey, wir kommen hier unter ins Labern. Wir kommen jetzt mal hier zu den Tagestipps. Und auch da, lieber Niklas, müssen wir nochmal ins Aufnehmen gehen. Aber ich spiele mal den Jingle einfach mal ab.
Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
Was hast du uns mitgebracht, mein großer?
Hannes, heute.
Er greift zum Handy, macht es auf. FaceApp erkennt ihn und sagt, guten Tag, wunderschöner Mann.
Heute habe ich euch einen Song, der einfach nur die Seele streichelt.
Okay, okay.
Follow the Sun von Xavier Rudd mitgebracht. Der ist so ein bisschen Emo auf jeden Fall, aber ich mag den irgendwie total. Den kennst du auf jeden Fall, diesen Song. Follow the Sun.
Bestimmt, vom Hören.
Finde ich sehr schön, mag ich irgendwie. Follow the Sun von Xavier Rudd.
Und ich habe euch mitgebracht von Pish, also P-I-S-H. Das ist einer der Kack-Motherfucker-Bandmitglieder. Und der hat ein Soloalbum gemacht vor einer ganzen Weile schon. Und da gibt es aber einen Song, der ist einfach geil. Und der heißt Crime. Und der ist, hört ihn einfach an. Super Song. Pish mit Crime.
Geil.
Und als Tagesempfehlung?
Ey, Hannes, wir haben jetzt schon so viel geredet, aber es ist nicht schlimm. Ich rede jetzt noch ein bisschen mehr.
Eieieiei.
Ich wollte dir heute, du hattest das mal vor ein paar Wochen vorgelegt, ich wollte dir heute meinen Lieblingswitz mitbringen.
Oh,
ja.
Wirklich?
Ja.
Geil.
Ja, also der geht so.
Das finde ich stark.
Da, also es gibt drei beste Freunde, ne? Und das eine ist ein Bär, das andere ist ein Hase und das andere ist ein Hund. Und die sind schon ewig, gehen zusammen zur Schule und naja, irgendwann, die sind jetzt dann irgendwann auch 18 und sind sehr aufgeregt, weil die Ausmusterungstermin steht vor der Tür und die haben alle überhaupt keinen Bock, zur Armee zu gehen. Und Waffen ist nicht so ihr Ding und auch irgendwie generell, sie haben einfach wirklich keinen Bock, zur Armee zu gehen und überlegen jetzt schon, grübeln seit Wochen, oh nee, wie schaffen wir das, dass wir uns ausmustern lassen können. Und da sagt der Hase, er hat eine Idee, ey Leute, ich schneide mir die Ohren ab. Weil ein Hase ohne Ohren, das ist kein Hase. Ja? Und da sagen die anderen, das ist eine verdammt gute Idee, mach das. Und da schnippelt sich der Hase ein Stück Ohr ab, klebt ein Pflaster drauf, geht zur Ausmusterung und kommt glücklich strahlend zurück und sagt, ey Leute, ich bin ausgemustert. Wisst ihr warum? Nee, na, die haben gesagt, ein Hase ohne Ohren sagt kein Hase, die sind ausgemustert. Oh ja, das ist ja super, haben einen überlegten Hund, was mache ich denn? Ey, das mache ich auch. Ich schneide mir einfach ein Stück vom Schwanz ab, weil die werden sagen, ein Hund ohne Schwanz ist kein Hund und dann bin ich ausgemustert. Geht er zur Ausmusterung, kommt überglücklich wieder und dann sagt, hey Leute, ich bin ausgemustert, weil die meinten, ein Hund ohne Schwanz ist kein Hund, sie sind ausgemustert. Oh, und der Bär überlegt und überlegt und überlegt, Leute, ich hab's. Ich schlag mir einfach ein paar Zähne raus, weil die werden sagen, Bär ohne Zähne ist doch kein Bär. Und da überlegen die anderen, ja, nee, ist eine gute Idee. Steckt sich die Zähne aus und kommt wirklich glücklich strahlend, es dauert alles ein bisschen länger, aber kommt da total glücklich strahlend wieder und sagt, Leute, ich bin ausgemustert. Ich bin zu groß und zu schwer.
Oh, das ist ein radikaler Witz.
Der ist süß, oder? Ich finde ihn schön. Ich mag den.
Aber weißt du, was der Hammer ist?
Nee.
Ein Werkzeug. Ein kleiner Witz hinterher. bist du eigentlich ausgemustert? Ich bin auch ausgemustert worden.
Ich wurde auch ausgemustert und ich bin habe dann ein freiwilliges Pflegepraktikum gemacht, aber nur 3 Monate, nicht 9 Monate.
Wie hast du es geschafft? Darfst du darüber reden?
Was heißt geschafft? Ich war da einfach. Ich habe ja, ich hatte dadurch, dass ich groß bin, hatte ich einen irgendwas mit dem Rücken. Ich glaube, mir wurde ein Scheuermann attestiert. Und was ein bisschen skurril war, weil ich ja Leistungssport gemacht habe. Hockey. Und genau, deswegen. Aber ich wollte auch nicht zur Armee gehen und zum Bund 9 Monate. Und habe dann eben diese 3 Monate Pflegepraktikum gemacht.
Oh,
als ich noch vorhatte, Medizin zu studieren. Aber das ist ja...
Krass.
Da bin ich ja irgendwann scharf links abgebogen.
Ja, ich wollte auch auf gar keinen Fall zur Armee, aber wir hatten, also mein Kumpel und ich damals, also mein Freund, der mit mir auch in London studiert hat, wir hatten so Studienzusagen und hätten die uns quasi genommen, hätten wir das Studium nicht, hätten wir nicht anfangen können. Wir hätten also kein Sonderrecht gehabt, das irgendwie zu verschieben oder anders, und hätten den Studienplatz verloren. Aber hatte ich nicht vor, da hinzugehen. Und ich wurde wegen Neurodermitis ausgemustert, weil es damals auch ein bisschen döller war und ihm hat sofort einmal die Haut angeguckt und hat, okay, nee.
Gehen Sie bitte weiter.
Ja, da war es so ein ganzes Schweiß und in Klamotten und sowas und intensive Pflege. Ich habe natürlich dann auch alles sehr rosig beziehungsweise intensiv umschrieben und meine Hautärztin auch. Und so bin ich dem musste ich da nicht hin. Meine Tagesempfehlung, es soll jetzt nochmal ein bisschen schönes Wetter werden. Deswegen empfehle ich euch, geht zum lokalen Eisdealer, zum Eisladen und holt euch ein frisches Spaghetti-Eis.
Oh!
Und am besten zieht ihr dazu einfach nochmal, weil ich es die letzten Wochen gemacht habe, einfach mal eine Sporthose an. Keine kurze Jeanshose oder irgendwie was, einfach mal eine schöne Sporthose, ist luftig, locker, Turnschuhe an, man fühlt sich total spritzig und dann schlendert man durch die Gegend und isst ein geiles Spaghetti-Eis. Das ist richtig geil.
Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Da kommt ein ganzes Lebensgefühl
rüber. War unsere Sonntagsroutine, Spaghetti-Eis essen gehen zusammen. Geil. War richtig geil, die ganze Familie.
Alle vier.
Also ich habe Spaghetti-Eis gegessen, die anderen nicht, aber ich würde es gerne einfach mal empfehlen.
Ach, Hannes.
So, mein Großer.
Danke, dass wir heute einen Ausflug in die Finanzen gemacht haben. Das ist natürlich noch nicht abgehakt, das Thema, aber wir haben mal gestartet,
genau.
So ein bisschen ausgewertet, wie wir das machen und es war sehr schön mit dir. Danke dir.
Ja, ey, freut mich auch, mein Lieber. Handshake.
Vielen Dank für alles. Handshake am Ende. Und wir danken euch, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns wie jede Woche, wenn ihr uns auf Apple oder Spotify 5 Sterne gebt oder uns dann folgt und diese Glocke aktiviert. Und ja.
Du sagst es so nett, dass einen das gar nicht nervt.
Ja.
Wenn du es jeden Mal.
Nein, aber ich finde, das ist gut, das dazu zu sagen.
Ist auch super, es hilft dir auch super. Es ist ja auch,
weil sonst wird das ja dann auch nicht angezeigt, wenn es eine neue Folge gibt.
Und nee, voll. Nein, ich war ein Spaß. Ich müsste sagen, du bist jemand, der kann Sachen wiederholen. Das klingt jedes Mal wieder charmant. Weißt du, wenn ich das jedes Mal sagen würde, würden alle, oh Mann, Digga. Das reicht. Aber du machst es so schön, ich kann den ganzen Tag zuhören, weißt du?
Hannes.
Du hast dich da wirklich verbessert.
Danke. Hör mal, Papa.
Ich hoffe. Ja. Ach. Ihr Lieben, habt ein wunderbares Wochenende oder einen guten Start in die Woche und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.